zu einer neuen Episode von House of Good Vibes, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Und ich habe hier heute einen wundervollen Interviewgast, nämlich den lieben Consti. Und Consti ist neben Basti und Ivo einer der Gründer von Sugar Sugar. Das ist ein innovatives Produkt fürs Energiemanagement in Form von flüssigen Kohlenhydraten. Wir sprechen dazu gleich auch nochmal. Aber in erster Linie hat Consti, Basti und Ivo es dazu verleitet, diese Firma zu gründen und dieses innovative Produkt auf den Markt zu bringen, weil sie alle drei Diabetiker sind. Und auch darüber sprechen wir gleich nochmal, denn heute geht es vor allem um das Thema Diabetes in dieser Episode. Und ich freue mich sehr über deinen Erfahrungsschatz, den du da mitbringst, Consti, und einfach, dass du uns da so ein bisschen dran teilhaben lässt. Schön, dass du da bist.
Einen wunderschönen guten Morgen, Linda. Danke, dass ich da sein darf. Und ich freue mich auch schon auf den Austausch und was ich lernen kann von dir heute.
Ja, sehr schön. Also ich bin jetzt gespannt, was die Zuhörerinnen, ich meine, jetzt in dem Intro weiß man nicht so genau, was kommt jetzt da alles, ne? Aber genau, es geht um natürlich heute hauptsächlich um das Thema Diabetes und du selbst bist Typ 1 Diabetiker. Da können wir ja auch nochmal vielleicht ganz kurz drüber sprechen, wie da die Abgrenzung ist. Vielleicht willst du das auch nochmal erzählen, falls jetzt jemand zuhört und sagt, ah ja, stimmt, habe ich schon gehört. Was ist dann auch eigentlich nochmal der Unterschied? Ich denke mal, dass wahrscheinlich auch viele zuhören, die sich damit schon auskennen, aber ne, damit wir wirklich alle abholen können. Und für mich wäre es total spannend, auch jetzt nochmal mit den Zuhörerinnen zu teilen, wie deine Reise da so verlaufen ist mit der Diagnose, auch mit den Herausforderungen, die du dann ja auch einfach in dem Sinne auch hattest.
Ja, super gerne. Also ich bin da wie ein offenes Buch und teile das auch wirklich gerne. Und wenn ich im persönlichen Gespräch mit Leuten bin, da kommen immer sehr viele Fragen zu, weil Diabetes ist so ein Thema, das hat jeder irgendwo schon mal gehört oder kennt jemand, aber so richtig Bescheid wissen ist dann doch nicht der Fall. Und es betrifft halt doch relativ viele. Ja, da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf, Typ 1, Typ 2 Diabetes. Aber meine persönliche Reise hat jetzt vor fast 10 Jahren angefangen, 16. Februar 2016, ist ein ganz cooles Datum. Und ich möchte auch dieses Jahr mein 10-Jähriges feiern, einfach weil ich mir immer denke, je positiver meine Einstellung zu einer chronischen Erkrankung, desto besser kann ich damit umgehen. Angefangen hat es aber tatsächlich, bei mir in der Familie ist Typ 1 Diabetes schon relativ prägnant. Also mein Großvater hatte es, er ist leider schon verstorben. Meine Mutter und mein Onkel haben es aber auch jeweils. Und dann habe ich zwei Cousinen und eine Schwester, die haben es nicht. Ich habe es inzwischen, eben seit 10 Jahren, habe aber immer Tests gemacht. Ja, also es gibt diesen Diabetes-Test, den habe ich alle 2-3 Jahre mal gemacht, wo man schauen kann, wie verarbeitet das körpereigene System Glucose. Da trinkt man so eine Art Sirup und dann wird nach einer halben Stunde, einer Stunde, anderthalb Stunden gemessen, wie hoch der Blutzucker ist. Und der war bei mir im September 2015 noch negativ, also da war nichts. Und dann Dezember 2015 hat es langsam angefangen, bis eben Februar hat sich meine Flüssigkeitsmenge oder mein Durst so gesteigert, dass ich von den Standard 2,5 Liter am Tag auf knapp 10 Liter in den 2 Monaten gekommen bin. Das heißt, jede Woche eigentlich 1 Liter mehr. Und es war wirklich so, dass ich aufgestanden bin und ich hatte einen trockenen Mund. Ich habe 1 Liter Wasser getrunken und 2 Minuten später hatte ich wieder einen trockenen Mund. Und das sind natürlich Warnsignale, also das ist auch ein typisches Warnsignal für Typ 1 Diabetes, wo dann meine Hausärztin gesagt hat, okay, Consti, geh sofort ins Krankenhaus und lass dich durchchecken. Und ich bin dann tatsächlich, ich habe damals studiert in Maastricht, zu einer Freundin hin, die selber Typ 1 Diabetes hat und hat gesagt, hey, kann ich mal dein Messgerät nutzen? Und dann hat sie gesagt, klar. Und dann habe ich mir an den Finger gestochen, so wie man das halt kennt, und den Blutstropfen auf diesen Teststreifen gegeben und dann stand da zu hoch, also HI, das heißt, der Blutzucker war so hoch, dass das Messgerät das nicht mehr messen konnte. Wow. Ich habe das Ganze aber direkt in dem Moment als ein positives Signal gesehen oder habe es halt mit Humor genommen, habe gesagt, jetzt grüßt mich Diabetes schon. Ja, HI, hi. Und dann habe ich mir mein Fahrrad geschnappt, bin ins Krankenhaus gefahren und habe gesagt, hey, ich glaube, ich habe Typ 1 Diabetes. Und dann wurde ich direkt in die Notaufnahme aufgenommen und hatte einen Wert von, ich glaube, 615.
Oh
Das
mein
ist das
Gott.
Sechsfache vom Normalzucker. Und dann musste der halt über einen Zeitraum von 2, 3 Tagen langsam wieder runtergebracht werden, weil du kannst den Zucker auch nicht sofort senken. Dann bin ich nach dem Krankenhausaufenthalt in Maastricht, in Holland, in eine Spezialklinik gekommen in Bad Mergentheim. Das ist die Fachklinik in Deutschland für Diabetes. Und dort wurde ich dann 2,5 Wochen eingeschult auf, was bedeutet es, mit Typ-1-Diabetes zu leben. Auf was muss man achten, wie muss man sich ernähren, wie sieht es mit Sport aus und so weiter und so fort. Und seitdem, ja, gehe ich damit eigentlich recht locker um. Ich hatte damals, das will ich noch dazu sagen, in dieser Fachklinik einen Chefarzt, der mich dann bei der Visite oder beim Verabschiedungsgespräch angeschaut hat und gesagt hat, Herr Engelbrecht, behandeln Sie Diabetes wie ein Hobby. Ja? Also lassen Sie nicht Diabetes Ihr Leben kontrollieren, sondern kontrollieren Sie Diabetes. Und seitdem lebe ich auch das so und sage, ja, ist halt ein lebenslanges Hobby. Habe ich mir jetzt nicht direkt ausgesucht, aber jetzt habe ich es schon mal. Jetzt mache ich es auch mit vollem Elan.
Ich finde, du strahlst auch so viel Positivität irgendwie mit dem Thema aus, ne? Und also man sieht einfach so bei dir, wie du hier sitzt, wie du da strahlst, dass man so sagt, okay, krass, es ist natürlich erstmal voll die krasse Diagnose und es ist eine chronische Erkrankung, mit der du jetzt dein Leben lang irgendwie lebst, ohne dass du dir sie ausgesucht hast. Und trotzdem finde ich, nimmst du das mit so viel Leichtigkeit trotzdem, ja, und mit so viel Humor, um auch anderen irgendwie Mut zu machen. Und ne, deswegen habt ihr ja, tut ihr auch das, was ihr tut. Und das finde ich aber auch so schön zu sehen, weil ich glaube, das ist mit allen Themen, die es gibt und Erkrankungen, darf man eigentlich viel mehr irgendwie auch versuchen, noch das Positive zu sehen und zu sagen, okay, ja, gut, ne, jeder hat ja irgendwie mal so seine Päckchen zu tragen. Und bei dir ist es jetzt Typ-1-Diabetes und es hat sich ja in deiner Ahnenlinie schon so ein bisschen angedeutet, dass es eventuell kommen kann. Und dann kam es am Ende und hat dich gegrüßt und meinte, hi Konsti, hier bin ich. Das ist
Genau.
ja auch irgendwie so spannend, ja.
Aber ich,
Okay.
ja, das, danke, dass du es so siehst. Und ich glaube, das ist einfach ein extrem wichtiges Thema im Allgemeinen. Dass man, es gibt manche Sachen, die kannst du verändern. Ja, also ich kann mir mal einen finanziellen Plan für die Altersvorsorge überlegen. Ja, das kann ich, da liegt es bei mir in der Hand. Aber eine chronische Erkrankung, egal welche, die kommt. Und da bringt mir die Frage nach dem Warum nichts. Da bringt mir die Frage, warum ich, das bringt mir jetzt persönlich nichts, deswegen frage ich diese Fragen gar nicht, weil sie mich nicht weiterbringen, sondern ich versuche dann zu schauen, okay, was sind die positiven Seiten damit? Und eine positive Seite, die ich sehe, und die habe ich sogar mal in dem Bewerbungsgespräch gebracht, was das war auch für ein Diabetes-Management-System, wo ich gearbeitet habe, da habe ich gesagt, ich finde eigentlich, jeder sollte Typ-1-Diabetes haben, weil wenn die negativen Langzeitkonsequenzen nicht wären, dann würde man wesentlich bewusster durchs Leben gehen. Ja, also man genießt Sachen anders, weil wenn ich dann mal ein Stück Kuchen esse, dann kommt es sehr selten vor, einfach weil ich das kontrollieren muss, aber das genieße ich dann anders. Und vor allem, wenn man durch den Supermarkt geht, ich ignoriere wahrscheinlich 2 Drittel aller Lebensmittel. Einfach weil die einfach zu viel Zucker haben, dass ich sage, okay, nein, die brauche ich nicht. Die ganzen Softdrinks, die ganzen Säfte, die ganzen Chips, Süßigkeiten und so weiter. An denen gehe ich eigentlich normalerweise vorbei, weil es, ja, ich weiß, dieses kurze Vergnügen oder dieser kurze Genuss, den zahle ich dann eben mit einem hohen Zucker. Und insofern gibt es da, ja, wenn man sich auf die positiven Seiten konzentriert, auch Wege, das ganz gut dann im Leben zu meistern.
Richtig spannend, was du gerade gesagt hast und so wertvoll, wenn man mal wieder überlegt, dass wir eigentlich unser Körper uns nicht so oder die meisten hören es nicht oder spüren es nicht, weil unser Körper gibt uns ja eigentlich, auch wenn du normal gesund bist, jetzt in Anführungszeichen, immer in irgendein Bodyfeedback, ja, zu einem bestimmten Lebensmittel. Aber wir sind da häufig so abgestumpft und gegenüber vielen Dingen, auch was so dieses intuitive Körpergefühl angeht, so taub, dass wir das gar nicht mehr hören. Und ne, ich finde gerade, wie du sagst, ne, Typ-1-Diabetiker bekommen das Feedback so schnell, wenn sie etwas sehr Zuckerreiches, in dem Sinne Ungesundes gegessen haben, dass sie dann denken, okay, sie können es einfach darauf zurückführen. Sie können nicht das abtun und sagen, nee, das lag bestimmt an was anderem, ne? Ja, das finde ich total den spannenden Ansatz, dass man da viel achtsamer und bewusster sein muss, weil ja das Bodyfeedback so laut ist, ja, dass man das gar nicht überhören kann.
Und das hat sich auch durch Technologie verändert, ja, weil ich sehe inzwischen über meine Uhr oder über was genau, wie mein Zucker sich verändert. Früher, als mein Großvater noch Typ 1 Diabetes hatte, der ist einmal in der Woche zum Diabetologen. Dort wurde der Blutzucker gemessen und basierend darauf musste er dann wieder Guesstimating, also einschätzen, was er isst und daraufhin spritzen. Das war was ganz anderes. Heute haben wir die Transparenz und ich sehe sofort die Konsequenz. Heißt nicht, dass ich es nicht trotzdem mache. Ja, also, verstehe, ich bin kein Heiliger und esse nie Süßigkeiten. Aber es kommt natürlich wesentlich weniger oft vor, als wenn ich es jetzt nicht hätte.
Dann kommen wir doch mal auf dieses Über- und Unterzuckerungswechselspiel zu sprechen. Im Vorgespräch hast du mir da ja auch schon diese eine spannende, das kannst du auch gerne hier nochmal teilen, diese eine Geschichte da von dir erzählt. Und das ist aber, glaube ich, wenn jetzt auch Typ-1-Diabetiker zuhören, etwas, was sie einfach wirklich kennen, ne? Dass es sehr, sehr schwer ist, wie du schon sagst, ne? Früher ist dein Opa einmal in der Woche irgendwie zum Diabetologen gegangen und dann musste man irgendwie so mit Schätzungen sich irgendwie rantasten, ist man jetzt irgendwie in einer guten Balance. Und die wenigsten kriegen das ja auch so gut hin, auch trotz dessen, dass man vielleicht Wearables und Blutzuckersensoren und so trägt. Wie ist da deine Erfahrung und was kannst du da dazu teilen?
Ja, also das ist tatsächlich unser täglich Brot, weil das ist genau das, wo wir uns dazwischen bewegen. Das heißt, der perfekte Blutzuckerwert und den die meisten gesunden Menschen, also ohne Typ-1-Diabetes, im Alltag haben, ist 100. Ja? Plus, minus 5, 105, 95, aber um die 100. Den Wert für uns zu halten, das ist das Schönste. Bei Diabetikern wird das normalerweise ein bisschen ausgeweitet. Das heißt, unsere Target Range, unser Zielbereich für den Zucker bewegt sich so zwischen 80 und 140. Wenn du sehr, sehr streng bist, kann aber auch hochgehen bis 180. Je älter du wirst, desto größer wird die Fluktuation zwischen den Werten. Aber unser Zielbereich ist trotzdem der von einem gesunden Menschen zu erreichen. Und da kommt jetzt eben das Schwierige ins Spiel, weil wir müssen den Job übernehmen, den normalerweise die Bauchspeicheldrüse übernimmt. Ja, da sind die langerhanschen Inselzellen, die sowohl Insulin als auch Glucose ausschütten können, um den Blutzucker zu regulieren. Der Blutzucker wird reguliert durch Insulin und das ist ein sogenannter Türöffner für die Zellen. Das heißt, sobald du Sport machst, dich bewegst oder auch einfach nur lebst, verbraucht dein Körper Energie. Und diese Energie muss in die Zellen und diese Energie kommt aber durch den Blutkreislauf. Ja? Das heißt, ich esse, egal was an Kohlenhydraten, sagen wir Kartoffeln, dann gehen die in den Magen, werden dort aufgedröselt in Zucker und gehen dann in den Blutkreislauf. Und von dem Blutkreislauf können sie nur in die Zellen gelangen, wenn eben Insulin im Körper ist. Und dieses Insulin müssen wir einschätzen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Teller Nudeln esse, muss ich ungefähr wissen, okay, wie viel Kohlenhydrate sind in diesen Nudeln, aber auch in der Soße, wie schnell nimmt mein Körper das auf und dementsprechend muss ich dann Insulin dem Körper zufügen. Wenn ich das gut mache, dann lande ich bei 140 und dann wieder runter auf 100. Und wenn ich es schlecht mache, dann lande ich bei 250 oder ich lande unten bei 70, 60 und muss dann wieder was zu mir nehmen. Also insofern, diese Balance zwischen Über- und Unterzucker ist genau das, was wir täglich machen. Ich habe irgendwo in einer Studie gelesen, Diabetiker, vor allem Typ-1-Diabetiker, die eben Insulin spritzen, treffen bis zu 200 Entscheidungen mehr am Tag. Das jetzt heißt, bewege ich mich jetzt noch, bewege ich mich nicht, esse ich jetzt noch, esse ich nicht, trinke ich jetzt einen Milchkaffee, mein Milchkaffee hat auch wieder Zucker, oder trinke ich einfach nur ein Wasser? Ja, das sind alles Entscheidungen, die halt so in den Alltag mit reingehen, um diese perfekte Balance zu finden.
Ja, und das sind natürlich dann auch so die Herausforderungen, die du ja dann auch hattest, wenn du irgendwie unterwegs bist und auf einmal bist du in einer totalen Unterzuckerung Bei einer Überzuckerung denke ich mir, geht's vielleicht, weil dann denkst du, okay, ich bewege mich jetzt irgendwie ein bisschen oder so, ne? Mach mal Springseilspringen oder so, keine Ahnung. Trampolin. Ja. aber genau, bei einer Unterzuckerung, dann bist du ja so irgendwie unterwegs und denkst, okay, was, ich muss jetzt irgendwas zu mir nehmen, ne?
Ja. Und so also kann das, natürlich das Schwierigste auch. Ist tatsächlich, die Spontanität im Leben zu behalten. Ja, ja. Das, ich glaube, da würde mir jeder Diabetiker zustimmen. Am einfachsten wäre, wenn wir ein komplett routinengesteuertes Leben hätten. Ja, also jeden Tag das Gleiche, aber das geht nicht oder möchte ich auch nicht. Und dementsprechend ist halt jede Abweichung kann wieder eine neue Herausforderung sein. Das heißt, sagen wir zwei treffen uns zum Mittagessen. Wir essen beide einen Salat und danach irgendwie ja, einen Teller Nudeln. Das ist einfach ein gutes Beispiel, weil das kennt jeder. Dann bildet der Salat erstmal schon mal ein Bett im Magen. Plus die Säure hilft, die Nudeln und die Kohlenhydrate aufzuschlüsseln. Und dann kommt es darauf an, wie ist deine Verarbeitung dieser Kohlenhydrate. Bei mir zum Beispiel brauchen Nudeln einfach länger, als wenn ich jetzt zum Beispiel Brot esse. Das heißt, ich würde dann kurz nach dem Essen spritzen und schauen, dass ich eben die Menge an Nudeln, die Menge an Kohlenhydraten spritz. Und dann würde ich mir denken, okay, ich gehe wieder zurück ins Büro, da stehe ich an meinem Tisch und arbeite. So, jetzt kriege ich aber einen Anruf, ich muss dringend was abholen. Und anstatt im Büro zu sein und zu stehen, bewege ich mich durch die Stadt. Ja? Ich laufe eine halbe Stunde oder ich gehe eine halbe Stunde dorthin, hole was ab und gehe eine halbe Stunde zurück. Jetzt habe ich eine Stunde Aktivität, die ich nicht eingeplant hatte. Da kann ich schon mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen, ich werde unterzuckern. Hm. Und genau für den Fall sieht man, wenn man mich irgendwo im Alltag sieht, immer mit so einer, mit so einem Brustbeutel eigentlich rumlaufen. Mein Glück, dass die jetzt sehr stylisch geworden sind und man sie einfach tragen kann. Aber ich trage die schon immer. Wo ich mein Insulin dabei habe, klar. Und alles Mögliche an Zuckern, die ich dann für so einen Fall nehmen kann.
Hm. Dann sprechen wir doch mal darüber, diese typischen Snacks, auch diese typischen Diabetiker-Snacks, die es ja schon, weiß ich nicht, seit den 90er Jahren oder länger gibt, die sich natürlich auch so vielleicht ein bisschen gewandelt haben. Da war ja oft auch das Thema, dass die entweder zu langsam gewirkt haben, ne, oder auch vielleicht viel, viel zu schnell, sodass man dann irgendwie auch wieder eine Überzuckerung und dann wieder irgendwie runtercrasht. Genau, was hast du da für Erfahrungen gemacht persönlich, dass das vielleicht auch so auf Dauer nicht funktioniert und ja, vielleicht auch für die anderen, mit denen du sprichst?
Also ich glaube, das Wichtigste dabei ist, dass das halt alles Mittel sind, Snacks sind, Tools, die nicht für Diabetiker kreiert wurden, sondern die halt da sind und sich die Diabetes-Community daraus Hilfsmittel baut. Ja, das heißt aber, für mich sind es alles Alternativen, weil sie nicht die Kombination haben, die einem in der Diabetes-Schule beigebracht wird. Das heißt, bei mir jetzt in Bad Mergentheim wurde gesagt, schaut, dass ihr immer kurzkettige und langkettige Kohlenhydrate bei euch habt. Weil durch die Kombination kommt man eben schnell aus dieser Gefahrenzone raus, das heißt aus der Unterzuckerung oder der angehenden Unterzuckerung und baut aber nicht sofort wieder ab, sondern hält ein stabiles Niveau. Ja. Nehmen wir als bestes Beispiel, ich glaube, das kennt jeder, wenn ein Diabetiker umfällt, gib ihm Traubenzucker. Ist auch nicht ganz richtig, weil ein Diabetiker kann auch umfallen, weil er zu hoch im Zucker ist. Aber ja, im Regelfall fällt man in Ohnmacht, weil man einen Unterzucker hat. Am besten ist immer die Rettung rufen, sage ich gleich dazu. Aber da gibt es dann Traubenzucker, den man in die Backe stecken kann oder in den Mund nehmen kann. Der geht sofort ins Blut, über die Schleimhäute, über den Speichel wird er sofort aufgenommen und bringt den Zucker hoch. Das Problem ist aber, das hält nicht lange. Ja, da haben wir eine Wirkungszeit von 10, 15 Minuten und dann baut es wieder ab. Das Ähnliche für Säfte. Ja, also Quetschis, Säfte und so weiter. Quetschis sind nochmal ein bisschen anders, weil die sind manchmal mit Hafer, dann haben sie wieder eine lange Wirkung. Aber Säfte gehen auch und gehen dann halt nach einer Zeit wieder runter. Das heißt, die bringen mir nicht diesen Langzeiteffekt. Insofern, wenn ich jetzt in eine angehende Unterzuckerung komme, würde ich, wenn ich auf die Standardmittel zurückgreife, könnte ich zum Beispiel einen Schluck Saft nehmen und esse einen Keks dazu. ja, ein Haferkeks oder wie auch immer, weil da braucht der Körper länger, um das aufzubauen, und damit kriege ich dann diese Langzeitwirkung. Ich komme hoch und baue langsam ab.
Das heißt, sind jetzt so Sachen wie Fruchtsäfte oder Traubenzucker, sind das eher kurzkettige
Genau, das
Zucker?
sind
Und
kurzkettige.
langkettige Zucker sind zum Beispiel solche Sachen wie Haferflocken oder jetzt ein
Vollkorn,
Vollkorn,
Kartoffeln.
Hafer-Keks, Kartoffeln.
Genau. Aber ich habe selten, wenn ich jetzt unterwegs bin, einfach eine Kartoffel, eine gekochte dabei und kann dann da
Nicht?
abbeißen. Ja, ist vielleicht auch eine Marktlücke, aber es gibt doch diese Bananenboxen, wo die Banane perfekt reinpasst. Vielleicht braucht man
Ja,
sowas für Kartoffeln.
für eine gekaufte Kartoffel, so eine typisch deutsche Dose wäre das eigentlich, ja.
Das ist ja die Dose überhaupt, ja, die deutsche Dose überhaupt. Das sind so die Kombinationen. Und früher, wenn ich zum Beispiel, also als ich studiert habe und dann eben, ich war abends unterwegs, ja, dann hatte ich immer irgendwie Traubenzucker dabei, weil der wird nicht schlecht, der wird zwar hart, aber der wird nicht schlecht, und irgendwie einen Schokoriegel, sagen wir, ein kleines, also diese Mini-Mars, Mini-Snickers oder sowas, damit ich beides kombinieren kann. Wenn du jetzt aber dir vorstellst, du gehst irgendwie feiern mit deinen Studienkollegen bis im Club, dann ist halt so ein Schokoriegel relativ warm. Ja, das heißt, du machst dann diese Verpackung auf, dann schmilzt der und dann musst du den so aus der Verpackung rauswecken, damit du die Kohlenhydrate aufnimmst. Und jetzt könnte man sagen, ja, geh doch einfach zur Bahn, hol dir eine Cola. Ja, aber manchmal geht es so schnell, dass man in dem Moment was braucht. Da kann ich nicht, keine Ahnung, 5, 10 Minuten an der Bar anstehen. Man kann sich zwar durchdrängeln, aber das will man ja auch nicht. Also ich will nicht dann meinen Diabetes immer nach vorne stellen und sagen, ich brauche jetzt eine extra Behandlung. Das heißt, man versucht sich so zu helfen, und das ist möglich, ist aber nicht immer super angenehm.
Okay, es das heißt wahrscheinlich trotzdem die gesündere Alternative zu so einem Schokoriegel wäre irgendwie so ein Dattel-Nussriegel oder sowas, wo ne, die Dattel natürlich auch
Super.
wieder Ballaststoffe und so enthält.
Das zum
Oder
Beispiel,
die
ich
Nüsse.
mache relativ viel Ausdauersport, also Halbmarathon in die Region, da habe ich sowas. Ja, Dattelnuss ist perfekt, weil das wirklich die Langzeitwirkung hat. Aber ja, hat man auch nicht immer griffbereit. Deswegen greift man manchmal auf die Sachen zurück, die halt nicht ganz so gesund sind, und einfach nur den Zweck erfüllen.
Ja, total. Und ich glaube, das ist das bei deiner Zielgruppe oder bei den Typ-1-Diabetikern wirklich weniger dieses Thema, okay, was ist jetzt der perfekt gesunde Snack? Weil in erster Linie steht dieser wirklich große Need, oh Gott, ich darf hier jetzt nicht umfallen oder in die Unterzuckerung kommen, ne?
Ja.
Ja, nach Wahnsinn.
Und es muss halt auch irgendwas sein, was man mitnehmen kann. Ja, also was einfach den Transport übersteht, was sich temperaturempfindlich ist, was lange haltbar ist, weil ich will ja auch nicht dann nach 2 Wochen ausschauen müssen und sagen, oh ja, das ist abgelaufen, jetzt brauche ich wieder was Neues. Also insofern, es gibt natürlich Möglichkeiten, aber es war auch die Idee, dann einfach was zu machen, was nicht nur eine Alternative ist, sondern vielleicht eine Lösung.
Genau, da hast du mir jetzt die beste Vorlage gegeben, nochmal einzuleiten, dass ihr ja euer eigenes Produkt in dem Sinne auch entwickelt habt, wo diese von dir benannten kurzkettigen und langkettigen Carbs auch mit enthalten sind. Und das natürlich auch etwas ist, was haltbar ist, was mitgenommen werden kann, auch in der Brusttasche transportiert werden kann oder in der Hosentasche, weil es trotzdem klein genug ist. Man sieht es ja auch bei dir im Hintergrund für die, die jetzt den Videopodcast schauen. Genau, ihr habt Sugar Sugar gegründet. Du mit Basti und Ivo, deinen beiden Kollegen, die ja sich auch stark für ja, mehr Bewusstsein mit dem Typ-1-Diabetes und überhaupt Diabetes auseinandersetzen und da einsetzen. Ja, wie kam es dazu? Und vielleicht können wir an dieser Stelle auch nochmal diese Unterscheidung zwischen Typ 1 und Typ 2 aufgreifen.
Ja, lass mich gerne bei der Unterscheidung anfangen und dann, wie es dazu kam und vor allem, wie
Perfekt.
es dann dazu kam, mit Basti und Ivo das zu machen. Also wir haben 2 Sorten Diabetes. Es gibt mehr Untergruppen, aber jetzt die bekannten sind Typ 1 und Typ 2 Diabetes, die sich relativ stark unterscheiden in der Erstehung, aber können dann trotzdem eine ähnliche Auswirkung haben. Das heißt, Typ 1 Diabetes, das was Ivo, Basti und ich auch haben, ist eine Autoimmunerkrankung, wo das Immunsystem anfängt, die Bauchspeicheldrüse anzugreifen, bis dahin, dass die sich komplett abschaltet. Und deswegen hat der Körper kein eigenes Insulin mehr und es muss Fremdinsulin zugeführt werden. Das kann entweder durch Pumpen passieren oder eben durch Pens. Und da gibt es dann diese zwei Methoden, wie man eben Insulin dem Körper wieder zuführt, was aber auch dazu führt, dass man eben sich auch mal vertun kann und eben zu viel spritzen oder zu wenig und dadurch kommen diese Unterüberzucker zustande. Das betrifft in Deutschland knapp 370.000 Menschen. Ja. Klingt jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber ist trotzdem relativ hoch die Zahl und auch steigend. Und dann kommen wir zu der größeren Gruppe und das ist Typ-2-Diabetes, im Volksmund bekannt als Lifestyle-Diabetes, wobei das nicht immer gerecht ist, muss ich dazu sagen, betrifft eine viel größere Menge. Das sind 10% in Deutschland, also knapp 800.000 oder ein bisschen mehr sogar. Und von diesen 800.000 sind, nee, 8 Millionen, Entschuldigung, 8 Millionen.
Ja, ich wollte
Und
schon, aber
von
also
diesen
von
8
80
Millionen sind
Millionen, genau, sind es, was schon viel ist, ne? Also die 10% in
ja,
Deutschland. Das ist
ist
schon
Wahnsinn.
mal.
Also ist wirklich viel und ist auch steigend, weil der Vorsatz von Typ-2-Diabetes ist oft eben Übergewicht und Adipositas. Typ-2-Diabetes unterscheidet sich in dem Fall, dass der Körper zwar eigenes Insulin noch produziert, aber nicht mehr auf das eigene Insulin reagiert. Das heißt, man hat eine Zero oder Almost Zero Responsiveness zum eigenen Insulin. Und muss deswegen erstmal versucht man dann abzunehmen. Ja, weil durch weniger Fett, durch weniger Ernährung kann man diese Responsiveness wieder hochfahren. Wenn das aber nicht gelingt, dann gibt es verschiedene andere Methoden, die man eingehen kann, bis hin zu Insulin, das man dem Körper dann wie ein Typ-1-Diabetiker zufügen muss. Und da reden wir von knapp, ich glaube, 440.000 Menschen. Und wenn wir jetzt die beiden zusammennehmen, dann sind wir bei knapp 800.000 Menschen
Naja,
in
deswegen
Deutschland,
deine Zahl. Ja.
genau, die insulinpflichtig sind. Das heißt, die Insulin, Fremdinsulin, dem Körper zuführen müssen. Und viele kennen, glaube ich, inzwischen Präparate, die eben zur Gewichtsreduktion geführt werden, gerade im Typ-2-Diabetes. Also gibt es ja diese sogenannten Abnehmspritzen von verschiedenen Herstellern. Die kommen alle aus dem Typ-2-Diabetes-Bereich. Das heißt, es waren eigentlich ursprünglich Medikamente für den Typ-2-Diabetes, die jetzt eben auch Wirkung zeigen für Menschen, die adipös sind oder die übergewichtig sind. Ja. Und wie kam es dann zu Sugar Sugar? Ich mache einfach direkt weiter.
Ja, sehr gerne.
Also Sugar Sugar ist, die Firma haben wir letztes Jahr gegründet in Berlin, aber der Prozess vornherein geht schon wesentlich länger. Also wir haben vor 6 Jahren oder 7 Jahren habe ich angefangen, da ein bisschen rumzutüfteln. Mein Vater kommt auch aus dem Nahrungsergänzungsmittelbereich, da ist eben Sugar Sugar auch drin. Nicht in der Firma, sondern einfach als Thema, es ist ein Nahrungsergänzungsmittel, habe ich angefangen, das zu entwickeln. Und zwar nach einer ganz normalen Situation, die, glaube ich, jeder Diabetiker kennt. Ich war Mittagessen, ich habe mich bewegt, ich bin in Unterzucker gekommen und ich hatte keine Lust, wieder was zu essen. Ich wollte einfach nicht schon wieder essen. Ich hatte gerade gegessen und wir reden immer darüber, wir essen zu viel und dann werde ich von meinem Körper oder meiner eigenen Dummheit oder wie auch immer gezwungen, wieder zu essen, damit ich nicht in Unterzucker komme. Und da habe ich mir überlegt, okay, es muss was anderes geben. Es muss eine Möglichkeit geben, dass ich diese kurzkettigen und langkettigen Kohlenhydrate in eine Lösung bringe. Und die am besten noch flüssig. Flüssig, warum? Weil ich die am leichtesten zu mir nehmen kann. Ja, das kann ich am schnellsten zu mir nehmen, den muss ich nicht kauen. Es ist am angenehmsten, weil ich einfach nur was trinke. Und durch eine hohe Viskosität in der Flüssigkeit kann ich es auch direkt über die Schleimhäute auf dem Weg runter in den Magen aufnehmen und dadurch habe ich dann eine relativ schnelle Wirkung. Und das habe ich dann so vor mich hingetüftelt mit einer Firma aus Deutschland, die sich eben spezialisiert hat auf Nahrungsergänzungsmittel. Und irgendwann hatte ich eine Rezeptur nach 6, 7 Versuchen, also Prozessläufen oder Produktläufen. Die habe ich dann mit anderen Freunden getestet, die auch Diabetes haben. Und dann dachte ich, okay, ja, das ist nicht schlecht. Wollte es dann in der Klinik testen, einfach was andere Diabetiker sagen, die nicht mit mir befreundet sind, weil ich wollte einfach nicht diesen Bias haben. Dann kam Corona und damit ist das ganze Projekt erstmal ins Stoppen geraten. Dann bin ich nach Wien gezogen, habe hier für eine Firma im Diabetes-Management-Bereich angefangen zu arbeiten. Da waren sehr viele Diabetiker und dann habe ich es mit denen getestet. Die waren alle sehr begeistert. Und irgendwann kriege ich einen Anruf von einem Freund, mit dem ich in Maastricht zusammen studiert habe. Und der meinte, hey Gonsti, kennst du eigentlich den Ivo? Der kommt auch aus Stuttgart und hat Typ-1-Diabetes. Und dann habe ich gesagt, nee. Und dann hat er gesagt, ja, der hat auch über so einen Shot nachgedacht, vielleicht könnt ihr euch mal connecten. Und dann haben wir uns vor 3 Jahren connected und dann hat Ivo relativ schnell den Bastian Niemeyer mit ins Boot geholt. Der hat, glaube ich, deutschlandweit den größten YouTube-Kanal für Diabetes, Diabetes ohne Grenzen.
Werde ich hier
Der hatte,
verlinken, auch in den
sehr
Shownotes.
gut, danke.
Ja.
Und der hatte auch genau so eine Idee, einen flüssigen Shot für solche Fälle zu machen. Und dann haben wir uns 2 Jahre lang beraten, haben weiter getestet, haben auch nochmal die Rezeptur ein bisschen angepasst. Dann haben wir gesagt, okay, wir glauben so fest daran, wir wollen, dass das irgendwann auch einfach in Apotheken oder im Drogeriehandel zu finden ist. Aber dafür müssen wir jetzt einfach mal starten. Und haben dann gesagt, okay, let's go und haben diese Firma gegründet und sind letztes Jahr September an den Start gegangen.
Mega, mega cool. Congratulations schon mal dazu, ne? Ich finde, das ist, also sowas finde ich einfach toll, weil das ist sozusagen euer Lebensthema von euch dreien. Ihr habt euch zusammengetan, um das zu entwickeln und du bist vor allem auch dran geblieben, hast nicht irgendwie aufgegeben, weil dann kam Covid und du dachtest, okay, es bringt dir doch nichts, sondern ne, du bist irgendwie dafür weiter losgegangen. Und das heißt, hast du irgendwie eins, was du mal in die Kamera zeigen kannst? Ja, hast du ja, ne? Ja.
Natürlich, ich bin gut vorbereitet.
Ja, es heißt, es ist halt eine gute Größe. Was sind es, 12 cm groß oder 15 oder so?
Na, weniger.
Weniger eigentlich, ne?
Ja,
10.
ich glaube gerade mal 10
Ja,
Zentimeter.
das kann man
Ich
halt gut in die
vergleiche
Hosentasche tun.
es immer, es ist eigentlich doppelt so groß wie ein Labello. Also ein Labello ist ungefähr so. Das
Ja.
heißt ein bisschen länger und ein bisschen breiter. Es hat 30 Milliliter Flüssigkeit und darauf aber 20 Gramm Kohlenhydrate, was sehr, sehr viel ist, wenn du es jetzt mit einem Quetschi vergleichst, da hast du auf 100 Gramm 10 Gramm Kohlenhydrate. Ja, ist natürlich eine andere Konsistenz, eine andere Flüssigkeit, eine andere Zusammensetzung, aber trotzdem die Effektivität von der Menge ist recht hoch. Und wir haben eine Kombination eben aus 6 verschiedenen Zuckern. Davon sind 12 kurzkettig, die sehr schnell reagieren, und 8 langkettig, die langsam reagieren. Das heißt, man kommt hoch und hat dann einen stabilen Zucker. Genau.
Was halt wirklich eine gute Alltagslösung für euch ist, ne? Also für Typ 1 Diabetiker oder diese spezielle Gruppe von Typ 2 Diabetikern.
Ja.
Ja, das
Also es ist,
stimmt.
muss ich jetzt hier leider offiziell dazu sagen, es ist kein vorgeschriebenes Diabetespräparat, sondern es ist ein Nahrungsergänzungsmittel zum kontrollierten
Des Energiemanagements.
Energiemanagements, genau.
Ja.
Wir haben es bisher noch nicht in klinischen Studien getestet, weil es einfach zu teuer ist. Deswegen ist es nicht nur für Diabetiker, sondern für jeden, der unter Peak Performance steht, also der schnell Energie braucht und das langanhalten. Das heißt, wir reden auch von Sportlern, wir reden von Studenten oder Menschen im Büro. Also wenn man in die Klausurenphase zurückdenkt, wo dann jeder so einen Traubenzucker auf dem Tisch stehen hatte, um, wenn man so ein bisschen in ein Loch kommt, schnell Energie zu haben. Genau dafür ist es auch gedacht. Ja, es ist nur,
Okay.
dass wir als Gründer kennen uns einfach mit Blutzuckermanagement extrem gut aus, weil wir das tagtäglich machen und eben auch genügend Devices haben, um das zu verfolgen. Und dementsprechend kam die Idee eben, okay, wie können wir es schaffen, dass man eben ein langfristiges und smartes Zuckermanagement in die Hosentasche packt?
Mega. Und ich sag mal so, es wird viel von Diabetikern gerade sehr, sehr positiv angenommen, euer Produkt. Aber genau, es ist nicht nur für Diabetiker gemacht. Ich würde gerne nochmal so auf zwei Themen eingehen in unserem Gespräch. Zum einen, du hattest das vorhin schon erwähnt, was die ganzen Wearables betrifft, ja, auch Glukosesensoren und Co. Vielleicht auch, ja, ich hatte auch schon mal ein ganz tolles Gespräch hier mit dem Gründer von Hello Insight, ich weiß nicht, ob du von denen auch schon gehört hast, ja, auch aus Österreich, die auch nicht nur Blutzuckersensoren für Diabetiker machen, sondern eigentlich auch als Lifestyle-Produkt, um einfach schon generell seinen Körper auch zu verstehen und die Dinge, die man zu sich nimmt und wie reagiert mein Körper darauf, warum fühle ich mich müde, wenn ich morgens das gegessen habe oder ne, dass man einfach so ein bisschen auch mal schwarz auf weiß Dinge hat. Da würde ich gerne noch mal so deine Meinung wissen, ob du da irgendwas hast, was du mit uns teilen möchtest. Und eine andere Frage, aber du kannst gleich überlegen, welche du zuerst beantworten willst, weil vielleicht passt die auch ganz gut dazu, ist so dieses ganze Thema, dass natürlich Menschen Angst haben, wenn sie jetzt die Diagnose haben, ne, vielleicht, ja, dass es die dann zu doll einschränkt und dass gerade diese Leichtigkeit, die du aber ja total ausstrahlst, ne, aber viele haben dann vielleicht Angst, dass diese Leichtigkeit dann einfach komplett flöten geht. Vielleicht kannst du
Ja.
dazu auch noch mal was sagen.
Dann fange ich mal mit den Wearables an, weil ich glaube, das ist das technischere Thema und dann können wir in das emotionale Thema noch reingehen. Die Wearables, also wir reden eigentlich vor allem von den Glukose-Messgeräten, ja, FMGs, Frequent Monitoring, FGMs, Frequent Glucose Monitoring. Da war die erste Firma, die hatten das nur so als System, dass man den Sensor auf die Haut gibt, dann ist so eine kleine Nadel, die geht ins Gewebe. Das heißt, man muss auch dazu wissen, das ist nicht der Blutzucker direkt, sondern der Gewebezucker, der ist so 20 Minuten verspätet. Ja? Trotzdem sehr
Spannend zu
akkurat.
wissen.
Sehr akkurat, weil man trotzdem durch die ganze Technologie inzwischen auch Tendenzen sehr früh erkennen kann. Da musste man noch das Gerät hinhalten und dann schauen, aber allein das war schon ein Game Changer. Ja? Weil, wie gesagt, als ich das erste Mal getestet habe, habe ich es am Finger getestet und da kamen diese Geräte gerade auf den Markt und somit habe ich das Glück, seit 10 Jahren habe ich jetzt Typ 1 Diabetes und seit 10 Jahren benutze ich diese Wearables. Das heißt, ich musste nie meine Finger zerstechen und wenn man sich Diabetiker von früher anschaut, da sieht man schon, dass die Finger, die wir extrem brauchen, ja, und gerade das Fingerspitzengefühl, das geht tatsächlich dann verloren, weil es so vernarbt ist. Also insofern, allein aus dem Blickpunkt ist es ein extremer Gewinn. Das Zweite ist, wir haben jetzt die Chance mit diesen Geräten, die ja konstant aufzeichnen, das heißt, die schicken konstant die Werte ans Handy oder an meine Uhr. Ja, das heißt, auch beim Laufen kann ich einfach kurz drauf schauen, ich sehe, wo ich bin. Kann ich nochmal 2 Kilometer dranhängen oder sollte ich lieber aufhören? Genial. Aber wir haben konstant unser Blutzucker jetzt unter Beobachtung. Etwas, was es für, ich glaube, fast keine chronische Erkrankung gibt. Und warum man auch sagt, dass die Diabetiker eigentlich die beliebtesten Patienten sind oder die besten Patienten, weil sie sich am besten mit ihrem Körper auskennen. Ja, wir spüren es auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite haben wir auch Hard Facts, was passiert, wenn. Das heißt, für das ist es wirklich genial und ich kann es auch jedem empfehlen, mal so ein Glucose-Monitoring-System auszuprobieren, selbst wenn man keinen Diabetes hat, weil jeder Mensch reagiert anders auf gewisse Nahrungsmittel. Das heißt, sagen wir, ich hätte jetzt keinen Diabetes und wir beide tragen trotzdem so ein Glucose-Monitoring-System und wir essen beide ein Stück von derselben Banane. Ja, dann kann es sein, dass es bei mir so macht, so und bei dir so. Obwohl es absolut derselbe Wirk oder dieselben Wirkstoffe in der Banane sind, aber dein Körper wandelt sie anders um. Und da gibt es eine interessante Studie aus Israel, wo sie eben geschaut haben, okay, es gibt Unterschiede, wie man Nahrungsmittel aufnimmt und wie man sie verarbeitet. Das heißt, eine Rohkost oder Vollkorn oder wie auch immer ist nicht für jeden Menschen das Gleiche. Ist nicht für jeden Menschen gleich effektiv, sondern für manche ist vielleicht sogar Weißbrot besser, weil sie das anders verstoffwechseln als jetzt Vollkornbrot.
Ja.
Ne? Und insofern, ich finde die Systeme genial, da wird auch noch sehr viel passieren und damit ist ja nicht genug. Also es gibt dann diese Apps, wie du ja auch gerade beschrieben hast, wo man dann eben schauen kann, okay, was passiert, wenn ich jetzt ein Croissant esse? Und was passiert, wenn ich einfach nur am Morgen einen Haferbrei esse? Ja, also was sind die Unterschiede? Was tut mir besser? Womit laufe ich über den Tag verteilt besser? Und dann für Diabetes gibt es auch noch andere Managementsysteme, wo man dann eben zum Beispiel seine Kohlenhydrate einträgt und sein Insulin. Das Ganze gibt es auch schon fast automatisiert, also wo man fast nichts mehr eintragen muss. Und dann hat man eine relativ gute Übersicht über was passiert, wenn ich das esse zu dem Zeitpunkt und das spritze, komme ich da raus. Und jetzt kommt das Witzige oder das Interessante an Diabetes oder an jeder chronischen Erkrankung. Dann sieht man, was ist der Einfluss von Hormonen, was ist der Einfluss von Stress, von Schlafmangel, von Alkohol, wie auch immer, auf dieses ganze System. Weil ich kann an 2 Tagen genau das Gleiche machen, also diese vorher schon genannte Routine, komplett durchziehen, aber ich habe andere Vorarbeit geleistet. Entweder ich habe gut geschlafen oder ich bin nicht gestresst, dann sieht mein Zucker wirklich komplett anders aus. Und spannend bei mir zum Beispiel ist, ich kann an meinen Zuckerwerten erkennen, ob ich krank werde oder nicht. Also wenn ich mehr Insulin brauche, dann ist meine Insulin-Responsiveness niedriger und damit weiß ich, okay, wahrscheinlich werde ich in nächster Zeit krank. Das ist jetzt nur für mich persönlich, das kann nicht jeder für sich, also das muss jeder für sich testen, aber ich merke es auf jeden Fall bei mir.
Dass dein Körper nicht ganz so sensibel darauf reagiert und mehr spritzen musst.
Genau.
Spannend. Und ich glaube, ich hatte dir auch in unserem Vorgespräch schon gesagt, da hatte ich nämlich, als ich ja mit Hello Insight Podcast hatte, also ich hatte zwei Podcasts mit denen, auch noch einen mit der einen Mitarbeiterin, die sich vor allem um dieses hormonelle Thema so kümmert,
Ja.
wo es halt auch nochmal darum geht, dass wir Frauen, und aber klar, bei euch Männern gibt es trotzdem auch eine Art auch irgendwie zyklische Phasen, aber bei uns Frauen natürlich wirklich dieser Monat für Monat, wir in vier verschiedenen Phasen sind, wo wir dann halt in der Phase, bevor wir unsere Periode bekommen, auch nochmal viel, viel Blutzucker, also ne, unsere Insulinresistenz oder unsere Insulinsensitivität steigt in dem Sinne auch noch mal viel mehr. Ja? Also es das heißt, wir reagieren viel, viel sensibler auf Kohlenhydrate in der Zeit, sodass wir dann vielleicht auch mehr Cravings irgendwie auf so solche Dinge haben, aber auch viel krassere Blutzuckerschwankungen. Also das finde ich auch spannend.
Weil da wahrscheinlich auch der Energiebedarf vom Körper ein ganz anderer dann in diesem Zyklus ist. Ja, der braucht einfach wahnsinnig viel Energie, deswegen ja auch diese Cravings, ja, weil der Körper signalisiert, okay, ja, ich brauche jetzt Energie, um über diese Periode durchzukommen. Und das ist aber dann natürlich extrem schwierig, wenn man ja, dann vielleicht noch Diabetes dazu hat, das zu kontrollieren. Weil dann braucht man sehr viel Selbstkontrolle und sagt, nee, ich esse jetzt keine Tafel Schokolade, weil ja, es haut mir dann halt den Zucker durch die Decke. Was ja auch ein großes Problem ist oder was eine große Herausforderung, kein Problem, aber eine Herausforderung, zum Beispiel Schwangerschaftsdiabetes. Ja, also wo Frauen aufgrund der hormonellen und der körperlichen Umstellung einen Diabetes auf Zeit entwickeln. Oftmals geht der wieder weg, manchmal bleibt er auch, aber meistens geht er wieder weg, wo einfach dann Insulin dem Körper zugeführt werden muss. Und das ist natürlich extrem schwierig, weil man sich dann auf was Neues, also man muss sich eh schon auf die Schwangerschaft einlassen und zusätzlich noch alles zum Thema Diabetes lernen. Zum Glück gibt es da inzwischen extrem gute Kanäle, über die man sich Informationen und Hilfe holen kann und Best Practices. Aber das ist natürlich auch was, was unglaublich herausfordernd ist.
Ja, stelle ich mir auch wirklich herausfordernd vor für diese Frauen, die das dann diagnostiziert bekommen, ja, in der Schwangerschaft. Oh Mann. Aber gut, das ganze mentale Thema, es passt jetzt ja auch gut dazu, ne? Was kann man machen, damit man nicht den Kopf in den Sand steckt und sagt, oh, warum ich und warum musste mir das passieren, sondern wie kann man da
Ja.
viel mehr positiver mit umgehen. Wie machst du das?
Also da muss ich direkt dazu sagen, ich glaube, ich habe einen wirklich einzigartigen Ansatz dazu. Ich kenne auch wenige, die das so sehen, und vor allem kriege ich oft eben das Feedback, dass es erfrischend ist, jemanden zu hören, der so darüber redet. Es ist und bleibt eine chronische Erkrankung, die bisher nicht geheilt werden kann. Ja, also es ist lebenslänglich. Wahrscheinlich wird sich in der Zukunft was geben durch Stammzellen und so weiter, dass man eventuell was machen kann. Aber bisher ist es eine lebensbedrohliche Erkrankung, wenn sie nicht gut behandelt ist. Und wir haben das Glück, dass wir in Europa Typ 1 Diabetes und auch Typ 2 Diabetes gut im Gesundheitssystem etabliert haben. Das heißt, wir kriegen unser Insulin, wir kriegen unsere Diabetes-Hilfsmittel. Sobald wir aber aus Europa rausschauen, wir müssen nur nach Amerika schauen, die noch viel mehr Diabetiker haben, da gibt es dann wirklich einen Kampf um Insulin. Da sterben weiterhin Menschen mit Typ 1 Diabetes, weil sie nicht auf ihr Insulin zugreifen können, weil es zu teuer ist. Also ich möchte nochmal sagen, es ist wirklich eine schwierige Erkrankung, und es betrifft auch oft Familien, die eben Kinder mit Diabetes haben. Und ich habe das Glück, dass ich Diabetes bekommen habe. Da war ich 24, dann 25 geworden. Ich hatte alle Kindergeburtstage ganz normal gefeiert. Ich hatte meine Teenage-Jahre ganz normal verbracht. Ich hatte meine Studentenzeit mit dem ein oder anderen Glas zu viel auch normal verbracht. Und bin dann erst in das Typ-1-Diabetes abgerutscht oder eingetaucht. Nicht abgerutscht, eingetaucht. Und hatte dadurch die Möglichkeit, mich wirklich damit mental auseinanderzusetzen und es zu analysieren und zu sagen, okay, das muss ich jetzt machen. Und darauf stelle ich mich ein und gehe so positiv an wie möglich. Wenn eine Familie ein Kind bekommt und mit 2 Jahren die Diagnose Typ 1 Diabetes, dann ist das ein Schock, und der ist absolut gerechtfertigt, weil das Leben der ganzen Familie stellt sich um. Ja, also man muss halt einfach überlegen, man als Familie oder als Person muss die Aufgabe von einem Organ übernehmen, das bei anderen normal reguliert. Und es hat sehr, sehr viel mit Selbstdisziplin zu tun. Es hat sehr, sehr viel mit Planung zu tun. Wie verbringe ich meinen Tag? Was gehe ich an? Was mache ich nicht? Was mache ich schon? Und es nimmt einen zu gewissen Teilen die Flexibilität. Ja, also es ist einfach nicht mehr so leicht, gewisse Sachen zu machen. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass man schaut, dass man sich einfach auf die positiven Seiten konzentriert und trotzdem auch ab und zu einen Weg findet, wo man die Wut rauslassen kann. Ja, also es hilft halt nichts. Ich hatte heute Nacht 3 Unterzuckerungen, obwohl ich dann auch einen Sugar-Sugar-Shot zum Schluss noch getrunken hatte, weil ich nicht so viel eigentlich zu mir nehmen wollte, aber ich hatte dann nur Unterzuckerungen. Und jetzt, während wir die Podcast-Aufnahme machen, schwöre ich irgendwo zwischen 190 und 200 rum. Man hat es nicht im Griff. Ja, also manchmal macht der Körper einfach, was er möchte. Und das ist auch okay. Das muss man dann einfach so akzeptieren. Und dafür sieht der nächste Tag dann wieder anders aus. Was mir hilft und was ich auch jedem einfach nur ans Herz legen kann, ist, teilt eure Geschichte, redet mit Menschen drüber. Und redet vor allem in der Community. Also redet mit anderen Menschen, die auch Typ 1 Diabetes haben, weil man lernt dort meistens mehr als beim Arztbesuch, weil es einfach Menschen gibt, die schon so viele Jahre mit Diabetes leben und vielleicht ihre eigene Methode gefunden haben, was sie machen, wenn sie zum Beispiel Sport machen. Also Sport bei mir ist ein Riesenthema. Wie bereite ich mich vor? Ich muss extrem viel essen, damit ich dann einen Halbmarathon laufen kann und muss anfangen, zwischendrin zu essen. Bis mir dann halt jemand gesagt hat, er macht es so, er isst das und das am Morgen und hat dann die Snacks alle schon auf eine halbe Stunde vorportioniert und weiß genau, in welcher Tasche er zugreifen muss. Und ja, das habe ich dann getestet. Für mich war es nicht genau 1:1 die gleiche Lösung, aber ich habe meine Lösung gefunden und weiß jetzt, okay, ja, wenn ich das so mache, habe ich zumindest die Möglichkeit durchzukommen. Wenn ich dann mehr Energie brauche, weil ich schneller laufe, dann ist es wieder was anderes. Aber ich weiß, okay, ich schaffe es zumindest bis zum Ende. Also das Teilen und das Sprechen, wie, glaube ich, mit jeder chronischen Erkrankung oder jedem Hobby, mit jeder Startup-Idee, teilt es einfach mit den Menschen und holt euch Feedback, holt euch Ideen, weil es unglaublich bereichernd und hilfreich ist.
Superschön. Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, sich einfach zu öffnen und nicht zu denken, man ist hier irgendwie alleine mit dieser Situation, mit jeder chronischen Erkrankung, auch wenn es eine sehr, sehr seltene sein sollte, gibt es irgendwo jemanden auf der Welt, der auch etwas hat, was das betrifft oder so ähnlich, ja. Und ich glaube, gerade mit Typ-1-Diabetes, auch wenn es nur 317.000 in Deutschland sind, was du, glaube ich, gerade gesagt hast, also von Typ-1-Diabetes, sind das trotzdem genug Leute, dass man da jemanden findet und es eine große Community gibt, ja. Und wie gesagt, ich werde auch diese Links zu dem YouTube-Kanal von Basti hier verlinken. Ich verlinke eure Seite natürlich. Ja, und ich glaube, dass man da wirklich nie das Gefühl haben soll, man ist da irgendwie alleine, sondern ne, deswegen gibt es ja auch heute hier unseren Podcast, damit wir einfach, weil ich dachte, okay, das, was ihr jetzt da wirklich entwickelt habt und auch natürlich, dass es jetzt nicht nur ein Nahrungsergänzungsmittel nur für Diabetiker ist, aber auf der anderen Seite trotzdem, dass ihr eure Geschichte teilt, dass ihr da rausgeht, finde ich, das darf einfach viel mehr gehört werden, ja. Und deswegen finde ich es richtig schön, dass du deine Geschichte geteilt hast. Ich sag mal so, wir können wahrscheinlich noch ewig sprechen, was auch so Themen betrifft, wo man sagt, okay, klar, Typ-1-Diabetes ist etwas, da sind wir uns relativ einig, ne? Es ist eine Autoimmunerkrankung, die häufig auch schon im Kindesalter kommen kann, wo man nicht unbedingt viel tun kann, damit das wieder zurückgeht. Oder ne, man kann es vielleicht nur die Symptome ein bisschen abpuffern. Typ-2-Diabetes im Allgemeinen kann man natürlich ein bisschen mehr auch, du hast es anfangs auch schon erzählt, durch Lebensstilanpassung, Ernährungsanpassung, Gewichtsabnahme, ne, weil viele Leute halt adipös sind oder sehr viel zumindest viszerales Bauchfett haben, schon mal ein bisschen eindämmen. Aber ne, trotzdem, ja, ist es alles sehr, sehr individuell. Ich ne, würde da auch super gerne vielleicht noch mal irgendwann einen zweiten Podcast zu aufnehmen. Auch vielleicht,
Sehr
ne, je
gerne.
nachdem, wenn euer Produkt weiter jetzt gewachsen ist oder noch mehr ihr mehr Feedback auch von den Leuten bekommen habt, dass man vielleicht da guckt, okay, lass uns noch mal vielleicht auch mit einem deiner anderen Co-Founder noch mal über das Thema nur mal Typ-2-Diabetes sprechen oder ne, auch
Super
Prävention
gerne.
oder was man machen kann.
Ja. Also gerade Typ-2-Diabetes ist halt erschreckend, weil eben das Übergewicht vor allem auch bei den Jugendlichen so drastisch zunimmt über die letzten Jahre, dass wir inzwischen Kinder mit Typ-2-Diabetes haben. Das gab es vor 10, 15 Jahren nicht oder ganz in ganz einzelnen Fällen. Und wir haben halt einfach leider durch zu wenig Sportprogramme, durch die falsche oder die ungesunde Ernährung da ein Riesenthema, das auch noch in der Zukunft für uns wichtig wird. Weil Übergewicht ist einer der größten Faktoren für alle möglichen Erkrankungen. Seien es jetzt ja, rheumatische Erkrankungen, kardiovaskuläre Erkrankungen, selbst Alzheimer hat oder Onkologie hat irgendwo eine Kombination. Das heißt, da können wir gerne nochmal drüber reden. Und dann bringe ich auch gerne einen der Co-Founder mit.
Sehr gerne, lass uns das machen. Konsti, vielen, vielen, vielen Dank für dein Sein, für euer Engagement, auch wirklich mit euren Produkten, mit den Dingen, die ihr teilt. Ich bin ganz gespannt, was hier auch so an Feedback dich vielleicht erreicht oder auch mich. Also wenn es Fragen gibt zu dem Podcast an Konsti, ich verlinke natürlich genau auch eure Webseite, aber dann könnt ihr auch gerne mir irgendwie Nachrichten zukommen. Ich leite das weiter und wir freuen uns sehr, dann auch helfen zu können.
Super gerne und dir vielen, vielen Dank, Linda, dass du dich überhaupt für das Thema interessierst, dass du uns eingeladen hast, dass ich die Chance hatte, meine Geschichte hier zu teilen und das gilt natürlich auch an alle. Also man kann uns über Instagram erreichen oder auch über unsere Website, da haben wir auch eine E-Mail, über die man uns schreiben kann, aber wir sind relativ gut erreichbar und teilen gerne unsere Geschichte.
Sehr schön, ich danke dir, Konsti.
Danke dir, schönen Tag noch an alle.